Baden sprechen über das Thema Hemmungen. Das ist eine innere Sache. Hemmungen, wie überwinde ich sie? Sehen Sie, wie die Freunde aus Biel mir schrieben, sie wollten gern, dass ich darüber spreche. Da wurde ich ein wenig unsicher. Ich fragte mich, haben denn die Leute in Biel Hemmungen? Vor meiner Seele standen in dem Augenblick zwei Leute, denen ich in Essen oft begegne. Das eine ist ein sehr erfolgreicher, ziemlich brutaler Geschäftsmann, der, wie man so sagt, über Leichen geht, uns zu was bringt. Und ich dachte, der hat doch keine Hemmungen. Und dann fiel mir noch ein junger Mann ein, so von der Garnitur, wie sie da hinten stehen. Von dem mir jemand sagte, das ist ein hemmungsloser junger Mann, der also jeder Schürze nachläuft und sich jede Woche einmal betrinkt. Hemmungslos, der kann doch keine Hemmungen haben, nicht? Und da schrieb ich den Freund in Biel, ob wir das Thema nicht lieber wegließen, denn ich dachte, wenn mir schon zwei gleich einfallen, die keine Hemmungen haben, dann wird ja wohl Biel sagen, das ist kein Thema für uns. Und dann schrieben die Brüder aus Biel zurück, doch, wir hätten gerade gern, dass du darüber sprichst. Und da war ich gezwungen, nochmal nachzudenken. Etwa über diesen Geschäftsmann. Und auf einmal fiel mir ein, der hat schreckliche Hemmungen. Der Mann ist ja ein ganz einsamer Mann, der gar keine Freunde hat. Von seiner Frau ist er geschieden. Ging mir auf einmal auf, er ist ja ein Mann, der solche Hemmungen hat, dass er einfach nicht Kontakt findet mit anderen Menschen. Die Psychiater nennen das Kontaktschwäche des modernen Menschen. Die haben sie auch. Sagen Sie mal, haben Sie, wo Sie sich hingesetzt haben, Ihrem Nachbar zur rechten und linken Guten Abend gesagt? Und gesagt, ich heiße Meier und schön, Herr Schulz, dass wir uns treffen? Haben Sie? Die sitzen nebeneinander wie die Steinbilder. So sitzt man auch in der Kirche. Ist ja furchtbar, nicht? Das ist Kontaktschwäche. Ich möchte am liebsten gerade mal eine halbe Minute Pause machen, dass Sie sich begrüßen. Aber vielleicht macht, ja wirklich. Verstehen Sie, einmal ging mir auf, dieser Mann hat ja unendliche Hemmungen. Der findet keine Brücke zum anderen. Und darum ist er einsam. Und wie viele solche einsamen Leute sind hier? Und der junge, hemmungslose junge Mann, da ging mir auf einmal auf, der hat eine große Hemmung. Er wird mit seinem Leben nicht fertig und mit sich selber nicht fertig. Und darum ist er hemmungslos, weil er die große Hemmung nicht überwinden kann, mit sich selber fertig zu werden. Ein ganz armer Kerl. Sitzen auch so arme Kerle hier. Und sehen Sie, als ich so weit gekommen war, habe ich gedacht, jetzt möchte ich doch mal so im Geist die Menschen, die ich so kenne, an meiner geistigen Auge vorübergehen lassen. Und auf einmal ging mir auf, wie tatsächlich der Mensch von heute voll Hemmungen, voll innerer Störungen ist. Ich sah vor mir Frauen, die neben einem starken Mann sich nie ganz entfalten können, die eigentlich verkümmern neben ihrem starken Mann und er merkt es nicht, die nie ganz wagen, aus sich herauszugehen. Sitzen so Frauen hier, nicht? Und dann dachte ich an andere Frauen, die sich voll entfalten und ganz stark sind, aber dabei merken unbewusst, ich habe eigentlich das Herz meines Mannes und meiner Kinder verloren, die fürchten mich ein bisschen. Sitzen solche Frauen hier, ne? Wissen Sie, die Hemmungen, das sind meistens Dinge, die wir uns selber nicht eingestehen wollen, aber die im Unterbewussten uns quälen. Ich sah im Geist die Männer so zwischen 40 und 50. Die haben in dem Alter auf einmal eine merkwürdige Sehnsucht, allein zu sein. Mal allein. Und wenn sie allein sind, dann träumen sie, ehrliche Männer, von der Traumfrau, nicht? Und das größte Unglück ist, wenn sie die dann finden, dann kommt es zu Ehebruch und Ehescheidung. Und sie ist nicht zum Lachen, das ist eine große Tragödie. Dieses innere Nicht-Fertig-Werden eines Mannes mit dem Älterwerden. Vor meiner Seele standen junge Männer, die von entsetzlicher Examensangst geplagt sind und immer noch mal ein Semester studieren, weil sie den Sprung nicht finden, Examen zu machen. Oder ein junger Mann, den ich kenne, der ein furchtbarer Großsprecher ist und bei allen wilden Geschichten und Mädchengeschichten und Saufereien groß angibt, wie man bei uns sagt. Kennt ihr den Ausdruck hier, angeben? Ja. Und dann habe ich mir den vorgestellt und dann sah ich, der ist ein bisschen klein geraten wie ich. Und der hat die Hemmung, dass er Angst hat, er wird nicht ganz ernst genommen. Und darum muss er so großartig angeben, weil er Angst hat, er wird nicht ganz ernst genommen. Ich sah Mädels haltlos, haltlos hinter ihren Sehnsüchten herjagen, wie ein Kind in einem Schmetterling. Und ist immer nur von einer Enttäuschung zur anderen, bis Leben befleckt und im Alltag endigt. Junge Menschen, die eine große Angst haben, ich komme zu kurz, ich kriege das volle Leben nicht mit, nicht? Immer Angst, ich muss alles mitkriegen, weh mir, wenn ich zu kurz komme. Oder die Angst, es könnte einem meine Freiheit beschneiden, ich lass mir nichts sagen und jetzt tue ich es gerade. Sehen Sie, wenn man genau nachsieht, hat jeder solche inneren Störungen, hätte ich beinahe gesagt. Verstehen? Innere Nöte. Ich denke an die Menschen, die im Rausch leben. Ja, ganze Tagungen heute über Suchtgefahren, weil es so viele gibt, die nur noch leben können im Alkoholrausch. Aber es gibt nicht nur Alkoholrausch, es gibt noch andere Räusche. Es gibt zum Beispiel Arbeitsrausch. Ich kenne eine Frau, die putzt von morgens bis abends, damit sie ja nie zu sich selber kommt. Nicht? Und wenn sie stirbt, dann sagt jeder, das war eine tüchtige Frau. Und man müsste sagen, es war eine arme Frau, die im Rausch der Arbeit gelebt hat. Und es gibt Männer, nicht? Morgens los ins Büro und abends Überstunden. Und in Wirklichkeit ist es Rausch der Arbeit, damit man gar nicht zu sich selber kommt. Erfolgsrausch, was werden? In 3, 4, 5, 6 Vereinen Präsident, nicht? Endlich, ja, nicht ein Abend Zeit haben, wo man mal sich selber begegnen könnte. Ach, das ist ja alles. Hemmungen, innere Hemmungen, Störungen. Und nun fragen Sie einmal einen modernen Nervenarzt und er wird Ihnen sagen, wie die seelischen Störungen in unseren Tagen zunimmt und die Schwermut. Es gab einen großen Dichter, Theologen, Philosophen, Schriftsteller in Dänemark, der hieß Søren Kierkegaard. Der erzählt aus seinem eigenen Leben, dass er als Kind oft mit seinem Vater Spaziergänge machte. Und dann sagt er, und oft blieb der Vater stehen und sah nachdenklich seinen Sohn an. Und dann sagt er, armes Kind, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Als ich die Geschichte las, habe ich gedacht, nach 40 Jahren Pfarrer in der Großstadt weiß ich, dass ich jeden Menschen so anreden könnte. Auch der äußerlich ganz sicher wird. Junger Mann, alter Mann, Frau, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Und davon rede ich heute Abend. Sehen Sie, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist nicht so schön wie hier in Biel, nicht? Was meinen Sie, wie ich übermorgen singe? Lebe wohl, du schöner Wald. Da gibt's die Kohlenzechen. Das ist interessant, ich bin oft eingefahren in den Zechen, wenn der Förderkorb runtergeht. Tiefe Nacht und auf einmal blitzt ein Licht und da ist dann die erste Sohle, das sind also dann Seitengänge. Und dann kommt die zweite Sohle und die dritte Sohle und die vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, bis zur zwölften. Und dann hält der Korb ganz unten. Und dann frage ich den Steiger, was ist denn da drunter noch, wenn der Korb jetzt weiterfährt? Dann sagt er, da unten ist der Sumpf. Wehe, wenn der Strick reißt und der Korb stürzt in den Sumpf, da sammeln sich so die Wasser. Das hat mich immer gepackt, dass da ganz unten am Schacht der Sumpf ist. Und da muss ich oft denken, so ist eine Menschenseele, unser aller Seele. Verstehen Sie, wir haben verschiedene Sohlen, verschiedene Schichten. Nach außen sind wir erfolgreiche, tüchtige Leute, hübsche Mädels und so, nicht? Uns Jungens, das ist aber bloß die oberste Sohle. Und dann kommt die nächste, wo die Sorgen beginnen. Und können immer weitergehen. Und ganz im Tiefsten unseres Unterbewusstseins, da lauert die Angst. Einfach die Angst. Die entzündet sich oft, Angst vor der Atombombe, Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Leben, Angst vor Menschen. Aber es ist einfach die Angst. Jeder Philosoph sagt Ihnen heute, dass der moderne Mensch im tiefsten Grunde die Angst hat. Armes Kind, du gehst in einer stillen Verzweiflung. Und sehen Sie, davon will ich heute Abend reden. Sie müssen also jetzt denken, wir sind nicht eine große Versammlung, sondern lauter einzelne Leute. Jeder mit seinem Nicht-Fertig-Werden, seiner Angst tief im Grunde, seiner stillen Verzweiflung. Und jetzt muss ich also ein Zweites sagen. Woher kommt das eigentlich, dass der Mensch nicht glücklich sein kann? Dass tief im Grunde bei uns die stille Verzweiflung ist. Woran liegt das eigentlich? Also zweiter Teil, die Gründe dafür. Es hat mir einer gesagt, ich soll nicht so oft fragen, ob es einer schläft. Aber bei dieser dicken Luft muss ich nun doch fragen. Können Sie noch gut aufpassen? Zweiter Teil, woher kommt das? Ich will Ihnen zwei Gründe nennen. Zwei Gründe, warum wir Menschen in der stillen Verzweiflung gehen. Der erste Grund ist der, wir sind heute alle krank an Gott. Der Satz stammt von dem bekannten Schweizer Arzt Professor Bobet. Dr. Bobet, wir sind krank an Gott. Ich will Ihnen das erklären. Sehen Sie, seit etwa 200 Jahren oder 150 Jahren, seit der Aufklärung, hat man im Abendland versucht, Gott loszuwerden. Sehen Sie, vor 150 Jahren haben die Bergleute bei uns in Essen, ehe sie einfuhren, eine Andacht gehalten. Das ist abgeschafft, längst nicht. Früher waren die Kirchtürme das Höchste, die überragten alles. Heute gehen die Hochhäuser viel höher und decken die Kirchtürme zu, nicht? Verstehen Sie? Man nennt diesen Vorgang Verweltlichung oder Säkularisation. Die Welt ist verweltlicht. Ihre Großväter haben noch Hausandacht gehalten. Sie haben nicht mal eine Bibel mehr im Haus. Wenn sie eine haben, dann lesen sie nicht. Verstehen Sie? Das ist verweltlicht. Ihre Väter konnten noch einen Katechismus aufsagen. Ich möchte die jungen Männer oder die jungen Mädels hier nicht prüfen, ob sie es noch könnten. Nicht? Verstehen Sie, wir sind verweltlicht. Man hat Gott aus dem öffentlichen Leben verbannt. Das Schlagwort hieß, Religion ist Privatsache. Gott gehört nicht mehr ins öffentliche Leben. Dann, was sind seit 150 Jahren Bücher geschrieben worden gegen Gott? Die Naturwissenschaft hat Beweise geführt, es gibt keinen Gott, nicht? Wir haben alles versucht, Gott loszuwerden. Und heute im Jahr 1965 hat sich es rumgesprochen im ganzen Abendland. Wir sind Gott nicht losgeworden. Es glaubt kein Mensch mehr heute an Atheismus. Ich hatte so einen Freund da, der war bei so einer Buschwerkstatt, wissen Sie, wo man die elektrischen Sachen am Auto reparierte. Werkmeister. Und wenn ich was an meinem Auto hatte, fuhr ich dahin und bei der Schwab war und ich auch. Dann haben wir ein bisschen geschwätzt miteinander. Und er war so ein richtig grober Schwab. Verstehen Sie Schwäbisch, ja? Besser wie der Hochdeutsch. Dann hat er immer gesagt, er war Freidenker. Busch, bist ein netter Kerl, aber du machst doch die Leute dumm mit deinen Predigern. Dann habe ich gesagt, die sind schon so dumm, die braucht man gar nicht dümmer machen. Und eines Tages hatte ich also meinen 65. Geburtstag und da brachte auch die Arbeiterzeitung einen Artikel über mich und mein Bild und schrieb einige nette Worte, dass ich gar nicht so übel wäre. Und ein paar Tage später komme ich also in die Werkstatt und da steht mein Freund dort und sagt, komm mal, er sagt, du, sondern komm mal in meine Werkstatt, in mein Büro. Guck dir das mal an. Und da zeigt er mir diese Arbeiterzeitung, da ist meine Fotografie und mein netter Lebenslauf. Ja, bitte, sagt er. Ja, ich sag, was ist los? Ja, wie kommt denn ein Pfaffe in das Arbeiterblättle? Ich sage, warum nicht? Und da sagt er auf einmal ganz erschüttert, will denn die Freidenkerei nehmen? Ach nein, sage ich, Mensch, das ist so überholt, da kannst du keinen Hund mehr in den Ofen vorlocken. Sehen Sie, es ist am Tage heute, dass wir Gott nicht losgeworden sind. Er hat geredet, gewaltig, man hat es gemerkt. Und jetzt stehen wir plötzlich da. Wir wollten Gott loswerden und sind ihn nicht losgeworden. Und da gibt's doch bloß eins. Da müsste die ganze abendländische Welt sagen, dann müssen wir uns zum lebendigen Gott bekehren. Dann müssen wir Mann für Mann und Frau für Frau umkehren zum lebendigen Gott und seine Gebote wieder lernen und sein Heil in Jesus annehmen. Und das tun wir nicht. Wir legen jetzt die Frage nach Gott auf Eis. Ich möchte hier mal durchgehen. Gibt's einen Gott? Ja, man weiß nicht genau. Sind Sie Atheist? Ja, das nicht gerade. Ich fuhr mal im Zug, war so ein heißer Tag, und da ging ich in den Speisewagen einen Kaffee trinken, und da war bloß noch ein Platz an so einem kleinen Tischchen frei. Und da saß ein junger Mann, ich setze mich dazu, ich sage, gestatten Sie, bestellen wir einen Kaffee und wollte in einem Buch lesen. Und da fing der junge Mann an, schönes Wetter nicht, und immer zu reden, dass ich merkte, haha, der will mit mir sprechen. Und da klappte ich mein Buch zu und sagte, gut, dann unterhalten wir uns. Erzählen Sie mir mal. Und da erzählte er, sprudelte bloß heraus, er sei der Sohn eines armen Arbeiters, sie wären 11 Geschwister gewesen. Und dann habe er nachts gearbeitet und Geld verdient, tags studiert, Abitur gemacht und studiert. Und jetzt habe er seinen Doktor Ing und trete bei Mercedes-Benz eine feine Stelle an. Ah, sage ich, das ist aber schön, wenn man mal so einen tüchtigen jungen Mann trifft. Man trifft so viele Halbgare, also das ist schön, das freut mich. Und da will ich Ihnen jetzt von mir auch erzählen. Ich bin also Pfarrer. Wenn man das sagt, kriegen die Leute einen Schrecken. Und der auch. Und unterbricht mich und sagt, ach wissen Sie, so sind Pfarrer, und wissen Sie, um Gott habe ich mich noch nicht so recht kümmern können, ich hatte so viel zu tun. Ich sage, ich habe Sie ja gar nicht danach gefragt. Aber wo Sie mir das sagen, muss ich doch gestehen, ich bedauere, dass so ein tüchtiger Mann wie Sie Atheist ist. Er sagte, Sie haben mich ganz verkehrt verstanden. Ich bin kein Atheist. Nein, nein, ich glaube auch an Gott. Und meine Großmutter, die war bekannt mit einem Dekan und, oder das ist ein höherer Pfarrer, wissen Sie, und ich bin auch konfirmiert und, ach so, sage ich, da habe ich Sie missverstanden. dann sind Sie ein Bruder im Glauben. Das ist aber schön, dass ich hier ein Eigentum Gottes treffe. Ach nein, sagte er, Sie haben mich wieder verkehrt verstanden. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, und da wurde ich böse. Ich sage, hören Sie mal, Sie sind doch ein kluger junger Mann. Ein Kind Gottes sind Sie nicht. Ein Atheist sind Sie nicht. Was sind Sie denn? Und da fuhren wir in Stuttgart ein, und da sagt er, ich habe Sie verstanden. Das ist eine Schande, so zu stehen. Ich werde morgen als erstes eine Bibel kaufen und anfangen zu studieren. Verstehen Sie? Man legt die wichtigste Frage nach dem heiligen Gott auf Eis. Man gehört ihm nicht, man leugnet ihn nicht. Man lässt die Sache mal beruhen. Was denken Sie denn, dass Ihr Leben gut gehen kann? Kein Wunder ist da unten alles in Unordnung in unserer Seele. Kein Wunder ist da stille Verzweiflung. Ach, da könnte ich Ihnen stundenlang erzählen davon. Es gibt in der Bibel eine Geschichte. Ein König macht seinem Sohn ein Hochzeitsmahl. Da ist Gott gemeint, der dem Herrn Jesus ein Mahl bereitet. Und da schickt er Knechte aus. Kommt, es ist alles bereit. Und der Erste sagt, ja, käme ja ganz gerne, aber ich habe mich gerade verheiratet, nicht so Flitterwochen, Sie verstehen, da kann man nicht gut sich um so Sachen kümmern. Entschuldige mich. Der Zweite sagt, ich habe gerade also ein großes Geschäft getätigt und da muss ich mich jetzt drum kümmern, verstehen Sie? Sie sind Pfarrer, aber Geschäftsmann, der kann das nicht so. Entschuldige mich. Und so haben sich alle entschuldigt. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Ich habe mir die Leute vorgestellt, wie sie weiterlebten. Eigentlich sollte ich jetzt zum Königssohn kommen. Eigentlich. Aber es kam was dazwischen. Und so sind die meisten von ihnen. Eigentlich sollte ich ein Kind des lebendigen Gottes sein. Aber ich komme nicht dazu, seinem Ruf zu folgen. Ich muss noch mal ein Erlebnis erzählen, das mich so tief beeindruckt hat. Da kannte ich in Essen einen Mann aus der Industrie, sehr tüchtig, sehr erfolgreich, sehr umfangreich und so, nicht? Und er war jovial. Ach, Herr Pfarrer, wie geht's denn? Ist nett, dass Sie die Jugend zum Guten anhalten. Und so, nicht? Die haben so auch 50 Mark für ihre Jugendarbeit und so. Und wenn ich dann sagte, ja, ich möchte Sie eigentlich mal einladen, dass Sie das Heil Gottes annehmen. Da sagte, ach, wissen Sie, ein Mann wie ich muss mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Und dann kamen all die Sprüche. Und dann hatte ich mal eine Trauung. Riesenkirche, und das ist immer leicht so trostlos, wissen Sie, wenn dann so eine kleine Gesellschaft in der großen Kirche sitzt, nicht? Und da war er auch dabei als Trauzeuge. Schön im Frack und weißer Binde. Und ich merkte, er fühlte sich grässlich unbehaglich. Er wusste nicht, ob man sich bekreuzigen soll oder niederknien. Er war so lange in keiner Kirche gewesen. Und dann saß er so unglücklich da auf seinem Stuhl und den Zylinder in der Hand. Er wusste auch nicht recht, was macht man damit. Und ich sah ihm förmlich an, nicht, dass er die ganze Zeit bloß dachte, wenn der Spuck doch vorbei wäre und das Hochzeitsessen beginnt. Da kenne ich mich wieder aus, nicht? Da kenne ich mich dann wieder aus. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges. Die Braut war Helferin im Kindergottesdienst gewesen. Und da sang dann nach meiner Rede der Chor der Kinder, die waren auf die Galerie gegangen. Und da sangen diese süßen kleinen Mädchenstimmen, dieses ganz einfache Kinderlied. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten. Und dann sehe ich plötzlich, wie dieser Herr seine Hände vors Gesicht schlägt. Ich denke, ist ihm schlecht, wird er krank, was ist los? Der mich liebt, sagen die Kinder, der mich kennt, und bei meinem Namen nennt. Und auf seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab unaussprechlich süße Weide. Kennen Sie das Lied? Dass ich keinen Mangel leide. Und da merke ich, was mit dem Mann ist. Der weint. Der hat die Hände vorm Gesicht und es schüttelt ihn vor Weinen. Und dann begreife ich auf einmal, dieser Mann, der hat immer so auf der Oberfläche gelebt und die Frage nach dem lebendigen Gott auf Eis gelegt. Und wie die Kinder auf einmal singen, ich freue mich, dass ich meines Heilands Eigentum bin. Da bricht die stille Verzweiflung heraus. Er kapiert auf einmal, dass er ein armer Kerl ist. Er kann jede Rotweinmarke an Geschmack unterscheiden. Er kennt sich aus in den geheimsten Genüssen der Gastronomie. Aber plötzlich geht ihm auf, was hilft denn das, ich verlorener Mensch? Ich, Mensch ohne Heiland, ohne Frieden mit Gott. Auf einmal bricht es ihm aus. Soll ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäferlein, sagen die Kinder. Denn nach diesen Erdentagen werden Engel heimlich tragen in des Hirten Arm und Schoß. Und der Mann saß und schüttelte ihn verschluchzend. Und es sind ein Haufen Leute hier, die so weinen müssten über ihre Halbheit. Krank an Gott, man gehört ihm nicht und kann ihn doch nicht leugnen. Das ist der Grund, warum sie unten so, wissen Sie, warum wir in der stillen Verzweiflung gehen, warum wir voll Hemmungen sind, warum im Grunde wir nicht fröhlich sein können. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Erstens, wir sind krank an Gott. Und der zweite Grund ist der, wir leben alle gegen unser Gewissen. Also ich habe lange in der Arbeit an höheren Schülern gestanden. Und da hatten wir mal so ein Gespräch, dass man nicht durchkommt, wenn man in der Schule nicht pusht, also betrügt, wissen Sie, abschreibt und so. Und dann sagte ich, ist das recht? Und dann sagten sie alle, recht ist es nicht, aber man kommt sonst nicht durch. Und da dachte ich, dieses Aber bestimmt unser aller Leben. Liebe Frau im grauen Haar, Sie haben einen Streit, nicht? Vielleicht mit der Schwiegertochter oder mit der Nachbarin. Haben Streit. Ist das recht? Sie wollen ein Kind Gottes sein, ist das recht? Na nein, sagen Sie. Aber, Pastor Busch, wenn Sie die andere kennen würden, diese Gemeinde, und dann geht's los. Aber. Es ist nicht recht, aber. Verstehen Sie? Wir leben dauernd gegen unser Gewissen. Der Mensch von heute hat auf trübe sexuelle Bindungen. Es ist Sünde vor Gott, vorehrlicher Geschlechtsverkehr. Es ist Sünde, Ehescheidung. Es ist Sünde, Ehebruch. Das wissen wir ja ganz genau. Aber, Herr Pfarrer, naja, Sie sind Pfarrer, aber das Leben ist nun mal so. Nicht? Aber. Und dieses dauernde Leben gegen das Gewissen schafft allmählich einen Sumpf im Unterbewusstsein. Eine geheime Angst, es kommt ja mal die Abrechnung, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Das wissen wir ganz genau, auch wenn wir es tausendmal bestreiten. Mir sagt ein Mann, ich glaube nicht, dass es ein Gericht gibt. So habe ich gesagt, das macht nichts. Das macht nichts. Das können wir ja abwarten, ob Sie recht haben oder Gottes Wort. In 50 Jahren sind wir beide tot, dann wissen wir es. Ob Sie das jetzt glauben oder nicht, das warten wir ab. Sie werden vom Gericht Gottes stehen, ich habe Sie gewarnt, mit Ihrem Aber-Dasein. Sehen Sie, nicht, oder soll ich von Steuererklärungen reden, von ehelichen Streitigkeiten, oder dass junge Leute mit ihren Eltern nicht zurande kommen, Ja, ja, ich weiß, es ist nicht recht, wie ich meine Mutter behandle, aber Sie müssten die kennen. Verstehen Sie, immer das Aber. Junger Mann, du hast vielleicht Freunde, die dich verderben, du musst sprechen mit ihnen. Ja, natürlich, aber. Und so geht's weiter. Sehen Sie, dass wir krank sind an Gott und dass wir gegen das Gewissen leben, wo wir genau wissen, wir werden im Gericht Gottes stehen, das schafft die Hemmungen in unserem Leben, dass die Freude nicht durchbrechen kann, dass wir nicht atmen können, dass wir in der stillen Verzweiflung gehen und dass überall unser Leben sich nicht entfalten kann wie eine Blume in der Sonne. So, jetzt muss ich wieder einen kleinen Abschnitt machen. Haben Sie noch Sauerstoff zum Zuhören? Schön. Jetzt kommt das Dritte. Ich möchte Ihnen die frohe Botschaft sagen, es gibt einen Helfer. Es gibt einen, der uns im Grund unserer Seele heilen kann. Ich erinnere mich, wie ich junger Offizier war im Ersten Weltkrieg. Und ich war erweckt worden und wusste, dass mein ganzes Leben unglücklich ist. Ich war schüchtern, wo ich hätte kühn sein sollen. Und war frech, wo ich hätte bescheiden sein sollen. Nee? Und ich weiß noch, wie ich an einem schönen Frühlingstag mit meinem wunderschönen Pferd, wir waren hinter die Front gekommen, durch einen Waldritt, wo die ersten Blumen, so am Waldrand, die Primeln aufblühten. Ich sehe es noch vor mir. Und ich konnte die Schönheit nicht genießen, weil ich sagte, ich bin ja innerlich voll Unfrieden, voll stiller Verzweiflung. Wer könnte mir denn da helfen? Ja, so einen Helfer, habe ich gedacht, kann es ja gar nicht geben. Der müsste zweierlei können. Der müsste meine ganze schmutzige Vergangenheit ausstreichen. Dass nichts mehr zwischen Gott und mir steht. Die Bibel nennt das Vergebung der Sünden, aber das Wort kannte ich damals noch nicht. Er müsste meine ganze Vergangenheit liquidieren, dass ich zu Gott Vater sagen kann. Und zweitens müsste er mir ein neues Herz geben, ich hatte die Sünde lieb, sie auch. Nicht wahr? Ich müsste eine ganz neue Gesinnung kriegen, so sagte ich mir. Wo sollte der herkommen, der eine solche inwendige Heilung geben kann? Und dann dauerte es ein paar Wochen und dann bekam ich ein Testament in die Hand und las von Jesus. Ich hatte als Kind davon gehört, war alles wie weggewischt. Jetzt ganz neu. Jesus, vom Sohn des lebendigen Gottes. Lassen Sie mich eben kurz sagen, wie es mit Jesus ist. Ich habe so eine Erinnerung aus der allerfrühesten Kindheit, wo man nichts mehr weiß. Da hatte ich mal Scharlach. Ich weiß nur noch eins, es war Nacht und ich lag in meinem Bettchen. Wir sind aus einer Zeit, wo man kaum Erinnerungen hat. Und ich weiß nur, dass ich nicht atmen konnte und so Fieberträume mich quälten und die Dunkelheit mich drückte. Und auf einmal geht die Türe auf und Lichtschein fällt herein und meine Mutter kommt. Und da war eigentlich schon alles gut. Und sehen Sie, wir sind eingeschlossen in die dreidimensionale Welt, in die dreidimensionale sichtbare Welt, mit ihren entsetzlichen Vorgängen, mit den Fieberträumen unserer Seele, mit dem Nicht-Fertig-Werden, mit der stillen Verzweiflung sind wir eingeschlossen. Und da geht eine Türe auf, die zu der anderen Welt Gottes führt. Das Licht der Ewigkeit fällt herein und Gott kommt in seinem Sohne Jesus zu uns. Jesus ist kommen Grund ewiger Freuden. A und O, Anfang und Ende. Ist da! Jesus ist kommen und springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Wenn einer sagt, Jesus war ein Mensch wie wir, lachen sie ihn aus. Ich rede von dem Sohn des lebendigen Gottes. Wenn einer sagt, Jesus war ein Religionsstifter, sage ich, habe kein Interesse dran. Gar kein Interesse. Aber dass ein Heiland gekommen ist aus der Welt Gottes und sich unserer stillen Verzweiflung annimmt, das interessiert mich. Sehen Sie, dieser Jesus starb am Kreuz. Wir gehen wieder im Geist hinaus nach Golgatha, wo über all die Köpfe das Kreuz ragt. Und da ist der Mann in der Dornenkrone angenagelt. Herr Jesus, warum hängst du da? Und dann sagt er, damit deine Vergangenheit ausgelöscht wird. Dass du Vergebung der Sünden hast. Das Blut Jesu Christi, sagt Gottes Wort, macht uns rein von aller Sünde. Das ist eine Botschaft. Meine Freunde, wie ich das begriff, meine Vergangenheit, da ist einer, der meine Vergangenheit auslöscht. Da begriff ich, ich kann nicht mehr leben ohne Jesus. Ich erinnere mich, ich habe mal in Düsseldorf in einer großen Versammlung, so eine ganze Stadt, davon gesprochen, dass Jesus gestorben ist und für unsere schmutzigen Sünden bezahlt hat. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Das liquidiert meine Vergangenheit. Und wie die Versammlung zu Ende war, alle strömt raus, das ist immer so komisch für einen Redner, alle drehen sich den Rücken und gehen ab, nicht? Und da sehe ich einen hochgewachsenen, vornehmen Herrn durch die Menge sich nach vorne arbeiten auf mich zu. Und dann steht er vor mir, ganz aufgeregt, und sagt, ist das wahr, was Sie gesagt haben, dass es Vergebung der Sünden gibt? Ja, sage ich, Gott sei Dank, davon lebe ich. Und da sagt er, ich bin Psychiater, also so moderner Seelenarzt. Und sehen, zu mir kommen Unmenge Menschen mit seelischen Krankheiten. Die haben, so nennt man das, einen Komplex. Aber sie wissen nicht, wo dran es liegt. Es sind meist alte Schuldgeschichten, die sie nicht mehr erinnern können und erinnern wollen. Und dann muss ich lang mit ihnen arbeiten, bis ich aus dem Unterbewusstsein auf einmal das ins Bewusstsein hebe. Die alte Geschichte ist schuld, dass ich nicht fröhlich sein kann. Und sehen Sie, da hört meine Macht auf. Ich kann die alte Schuld ans Tageslicht bringen. Die Lüge, den Streit, die Unkeuschheit. Ich kann es ans Tageslicht bringen. Aber ich habe oft verzweifelt gedacht, ich kann sie nicht wegschaffen. Ist da einer, der die Schuld wegschaffen kann, Herr Pfarrer Busch? Ich frage Sie vor Gott, das war oder nein? Ja oder nein? Und dann habe ich gesagt, Gott sei Dank, ja. Und da ging mir auf, was wir für eine Botschaft haben im Neuen Testament. Für eine Unerhörte. Wenn Sie ohne Evangelium leben, wissen Sie, dann haben Sie keine Ahnung, was wirklich aufregend ist. Diese Heilung durch Vergebung der Sünden. Und dieser Jesus wurde in ein Grab gelegt. In ein Felsengrab. Und am Morgen des dritten Tages da liegt der Grabstein weg und er steht auf. Ich erzähle keine Märchen. Jesus lebt. Er lebt. Sonst stände ich nicht hier. Sonst hätte er mich nicht herausgeholt aus dem Sumpf meiner Sünde. Jesus lebt. Das sagt ihnen auch ihr Herz. Und will in uns wohnen. Sehen Sie, am Kreuz stirbt er für mich. Und dann will er in mir wohnen, wenn ich an ihn glaube. Jesus für mich, Jesus in mir. Das ist das neue Leben. Jesus für mich, für meine Schuld geopfert. Jesus in mir, er wohnt in mir. Das ist das neue Leben. Ich habe ein Bild an meinem Studierzimmer hängen von einem großen Erweckungsprediger. Da steht der Satz drunter, Christus für uns und Christus in uns sind die Pole des Evangeliums. Da werden sie geheilt. Da hört die Stille Verzweiflung auf. Was war ich als junger Kerl gehemmt? Ich habe vor allem Angst gehabt, vor Vorgesetzten, vor Menschen, vor... Und jetzt lacht jeder, wenn er es hört und sagt, du bist doch ein ganz freier Mensch. Ja, sicher. Sicher bin ich zur Freiheit der Kinder Gottes gekommen, weil Jesus in mein Leben kam. Aber sehen Sie, jetzt kommt wieder eine neue Hemmung. Hemmung, wie überwinde ich sie? Das leuchtet Ihnen alles ein, was ich sage. Und es sitzt keiner hier, der nicht denkt, ich brauchte den Heiland.
Aber jetzt kommt die Hemmung.
Aber was soll daraus werden? Was werden meine Bekannten sagen? Meine Frau oder mein Mann? Also ein junger Mann ist heute Abend zu Jesus bekehrt. Ja, sagt er, was sagen denn meine Freunde? Die sagen, du bist ein religiös verrückt geworden. Hat der Busch dich verrückt gemacht? So, nicht? Da beginnt die Hemmung. Oder einer denkt, halt, ich bin ja gar nicht so schlecht. Ich brauche keinen Sünderheiler. Nein, nein, ich bin auch so gut. Und der andere denkt, ich bin so schlecht. Für mich trifft nicht mehr zu. Der Teufel sagt ihnen tausend Dinge, um ihnen neue Hemmungen zu geben, den Schritt zu Jesus zu tun. Oh, das ist die letzte große Hemmung, nicht? Dass man sich heilen lässt von diesem großen Arzt. Ja, wie überwinde ich die? Ich hätte beinahe gesagt, dass dem Teufel kein Wort glauben und gar nicht nachfragen, was Tante Auguste und Onkel Emil dazu sagt, sondern durchbrechen. Im Rheinland lebte ein Liederdichter, Ter Stegen, der hat ein Verslein gedichtet. Wer sich nicht will dem Herrn ergeben, der führt ein wahres Jammerleben. Wer sich nicht ganz dem Herrn will geben, der führt ein wahres Jammerleben. Brich durch es, koste was es will, sonst wird dein armes Herz nicht still. Ich hatte einen Freund, der ist vor kurzem gestorben. Der ist Stegemann. Und da habe ich ihn mal gefragt, wie bist du denn Christ geworden? Er war ein gesegneter Mann. Jesus strahlte aus seinen Augen heraus. Und da sagte er, da war ich höherer Schüler in der Oberklasse. Und da hatte ich eine schlechte Zeit. Ich war noch in so einem christlichen Schülerkreis, aber es berührte mich nicht. Und da hatte ich eine schlechte Zeit und Mädelsgeschichten und dann habe ich zu Hause gelogen und Taschengeld klappte nicht, ich hatte Schulden gemacht und ich hatte meinen Lehrer belogen. Gibt so Zeiten, nicht, wo alles nicht so stimmt. Und dann kommt er eines Tages in den Jugendkreis und da spricht mein Vorgänger, ein Pfarrer Weigle, sehr ernst davon, du kommst nicht durch, wenn du nicht es machst wie der Apostel Paulus, der sagte, als es Gott gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, alsobald fuhr ich zu mit beiden Händen und besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. So müsst ihr es machen. Und da sagte, da ging ich nach Hause und sagte, jetzt liefere ich mich Jesus aus, dass meine Vergangenheit ausgelöscht wird und ich ein neues Herz kriege. Und er sagte, je näher ich meinem Haus, unserem Haus kam, desto mehr sagte auf einmal eine Stimme, überleg's noch einmal. Mensch, das fällt doch in deiner Klasse auf, du wirst ausgelacht. Und dann denk doch mal, du kannst manches nicht mehr mitmachen. Überleg's noch einmal. Und dann sagt er, ich rannte nach Hause. Es muss jetzt klar werden. Und ich hatte ein Zimmer, sagt er, im Dachgeschoss. Ich gehe die Treppe rauf und dann sagt der Teufel mir ins Ohr, du wirst dich doch nicht wirklich ernst machen wollen. Du bist ja verrückt, Mensch. Nee, ich muss das vom Leben haben und Jesus nimmt dir alle Freude weg. Und er denkt, nein, ich muss mit meinem Leben in Ordnung kommen. Und da sagt er wörtlich, schließlich war es, als wenn alle Teufel sich an meine Rockschöße hängten und sagten, tu's nicht, tu's nicht. Und da rannte er die Treppe rauf in sein Zimmer und sagte, ich fiel auf meine Knie und schrie, Herr Jesus, du bist für mich gestorben, du hast mich erkauft, deine Erlösung muss was Herrliches sein, ich will sie jetzt haben, ich geb mich dir. Das war der Schritt ins Reich Gottes hinein. Das ist kein Kinderspiel. Ihr Männer, das ist kein Kinderspiel. Wenn man von der Finsternis zum Licht kommt, wenn man geheilt wird inwendig. Könnte ich jetzt schließen, aber ich muss den Christen, die hier sitzen, noch ein kurzes Wort sagen. Geht's trotz Sauerstoffmangel? Wer nicht mehr kann, darf abschalten jetzt. Aber ich muss den Anwesenden, die schon Jesus gehören, noch ein Wort sagen. Sehen Sie, wenn wir so weit sind, es ist etwas des Heilands sein, ich dein, o Jesu, und du mein in Wahrheit sagen können, dann kommt noch mal eine Hemmung. Nämlich, aber darüber kann ich doch nicht mit anderen sprechen. Das ist doch Privatsache. Die brauchen das gar nicht zu merken. Und dann kommt man dahin wie ein großer Mann namens Petrus. Da war Jesus gefangen und er sitzt im Hof bei Soldaten. Und da sagt auf einmal ein Dienstmädchen, so eine Saaltochter, sagt man hier, gell? Sagt, die geht gerade vorüber. Ach, die kenne ich doch! Junge, du warst doch auch mit diesem Jesus. Und er denkt, es geht doch kein was an. Nein, nein, sagt er, nein, nein, das ist ein Irrtum. Ich habe mit dem nichts zu tun. Und da wird ein anderer aufmerksam und sagt, du sprichst aber denselben galiläischen Dialekt wie dieser Jesus. Du bist wohl auch einer von ihnen. Nein, nein, ist nicht wahr. Und dann, sie kennen die Geschichte, dann verleugnet er seinen Heiland. Wie viele Christen in Biel haben Jesus lieb, aber sie haben Hemmungen, das zu bekennen. Lieben Freunde, diese letzte Hemmung muss überwunden werden. Solange sie Hemmungen haben, das zu bekennen, ist ihr Christenstand noch gar nicht richtig. Da haben sie wieder Petrus erst so einen obenhin Christenstand, so getüncht. So, Petrus hat wenige Wochen später erlebt, dass der Geist Gottes sein Herz erfüllte und er wurde von Neuem geboren. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er nicht Gottes Reich sehen. Und da war die Hemmung überwunden. Da war er durchgebrochen zur Freiheit der Kinder Gottes. Und nun wünsche ich Ihnen alle, wie Sie hier sitzen, dass Sie sich auf dem Weg von niemand und nichts aufhalten lassen. Laufen Sie nicht länger mit Ihrer stillen Verzweiflung rum, mit Ihren Verkümmerungen und Ängsten und mit dem Sumpf im Unterbewusstsein. Brechen Sie durch zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Der Weg heißt Jesus. Und es ist keiner hier, auf den Jesus jetzt im Augenblick nicht wartet.